Hallo, hier ist Johanna von Jungflexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode spreche ich mit Amelie Hartung und Elisa Giraud. Die beiden Kulturwissenschaftlerinnen haben im Sommer diesen Jahres ihr erstes Buch, genauer gesagt ein Kinderbuch mit dem Namen Dodo und das Plastikmeer, eine abenteuerliche Reise veröffentlicht, um auch die ganz Kleinen für das Thema Plastik und dessen negative Folgen zu sensibilisieren. Neben sehr vielen klugen Gedanken dazu, wie man Kinder an das Thema Nachhaltigkeit heranführt, war das vor allem auch ein Gespräch darüber, was global und lokal gesehen alles passieren muss, um dem Klimawandel vielleicht doch etwas entgegenzusetzen. Und ja, man merkt, dass dieses Gespräch kurz nach der diesjährigen Bundestagswahl geführt wurde. Denn es ging auch darum, was neben unserem Konsumverhalten vor allem auch seitens der Wirtschaft und der Politik passieren sollte. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu der Folge sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Amelie, liebe Elisa, zum Podcast Jung und Flexibel. Ihr beide seid frisch gebackene Autorinnen eines Kinderbuches und ich freue mich schon total, mit euch jetzt darüber zu sprechen. Stell dich doch gerne mal vor. Elisa, möchtest du vielleicht anfangen?
Genau, ich bin Elisa. Es freut mich total, eingeladen zu sein hier heute in dem Podcast. Ich wohne in Zürich zurzeit, bin aus Berlin, kenne Amelie schon seit Schulzeiten. Bin eigentlich so sehr frankophil ausgerichtet vom Studium, habe dann aber Kulturwissenschaften studiert und bin jetzt so im Kulturmanagement gelandet.
Und Amelie, wer bist du?
Ich freue mich auch hier zu sein. Genau, ich habe einen ähnlichen Hintergrund wie Elisa. Also ich habe auch Kulturwissenschaften studiert, hatte aber spanische Sprachwissenschaften dazu studiert und danach dann auch Management und arbeite auch im Kulturbereich in der Organisation. Genau, und wohne in Berlin.
Ich fand es so schön, in eurer Kurzbio zu lesen, dass ihr eben aus dem Kulturbereich kommt, wie ihr gerade schon beschrieben habt. Wie kam es dann dazu, dass ihr euch entschieden habt, ein Buch zu schreiben?
Ja, ich kann ja mal kurz anfangen, das zu erzählen, weil das war eigentlich, haben wir beide einen tatsächlich recht ähnlichen Lebenslauf, zufällig, weil wir sind beide schon total viel gereist und haben auch in unterschiedlichen Ländern gelebt und waren dort auch immer mit sozialen und Umweltproblemen konfrontiert. Und ich habe zum Beispiel mal in Kalifornien gelebt, als in dem Jahr, wo die Waldbrände extrem stark waren. Und das hat man halt auf der einen Seite gesehen und auf der anderen Seite sah man dann die Familien, die die 500 Meter zum Supermarkt in ihrem SUV auf 18 Grad runtergekühlt gefahren sind. Und diese Kontraste ließen sich dann sehr schwer ertragen und Amelie und ich, wir haben da schon immer einen regen Austausch gehabt und festgestellt, dass wir beide so eine Art Weltschmerz entwickeln. Und als wir dann vor ja fast genau 3 Jahren in Berlin zusammen Kaffee getrunken haben, hat Amelie erzählt, dass ihre Mutter in der Schule mit ihrer Klasse das Thema Plastik behandeln möchte und dazu keine ansprechende Kinderliteratur findet, die sie behandeln könnte in dem Unterricht. Und wir kamen dann so auf die Idee, dass wir irgendwie aktiv werden wollen und dass das vielleicht ein guter Schritt dahin wäre. Wir hatten gleich 1000 Ideen und hatten Lust, dieses Buch zu schreiben, was nicht existiert hat. Und so kam es dazu, dass wir auf einmal so total unverhofft in so eine Autorinnen-Schiene reingeraten sind und haben uns aber von Anfang an wahnsinnig wohl da drin gefühlt.
Ich würde sagen, es war jetzt ja auch ein langer Prozess und wir hatten am Anfang gar nicht so die Idee, okay, das wird jetzt bei einem Verlag erscheinen, das war auch eher für uns erstmal so ein Ausprobieren oder auch, ja, dass meine Mutter das vielleicht im Unterricht benutzen kann und dass das jetzt wirklich mit einem Verlag geklappt hat. Genau, das war von Anfang an gar nicht so gleich unser Ziel, sondern eher erstmal genau was schreiben und dann gucken, was daraus wird.
Ich habe auch gelesen, dass ihr das dank einer Crowdfunding-Finanzierung realisieren konntet. Und ich frage mich auch, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Schritte von einer ersten Idee bis dann zum fertig gedruckten Buch dann doch einige sind. Möchtet ihr da auch ein bisschen über diesen Prozess erzählen?
Ja, gerne. Genau, also wie gesagt, wir hatten dann die Idee und haben angefangen zu schreiben. Und das hat lustigerweise auch ganz gut geklappt, weil wir, wie gesagt, nicht in der gleichen Stadt wohnen. Und dann haben, ja, einer was geschrieben, der andere wieder ein bisschen weiter. Und dann haben wir wieder telefoniert und darüber gesprochen und überlegt. Und das Ja, war interessant, diese Lernkurve auch zu sehen, dass es ja auch schwierig ist, so eine stimmige Geschichte zu schreiben, die dann auch am Ende bei einem Ergebnis rauskommt und ja, mit einer Botschaft, die wir auch so rüberbringen wollten dann für die SchülerInnen. Genau, und dann ruhte das auch erstmal ein bisschen und ja, eigentlich am Anfang dann von Corona, als wir auch beide ein bisschen Luft dann mal hatten, weil wir dann nicht mehr komplett Vollzeit gearbeitet haben, da haben wir dann das nochmal überarbeitet und dann an Verlage geschickt. Und dann meldete sich der Ökom Verlag und das war dann daran gebunden, dass wir eben eine Crowdfunding-Kampagne starten und ungefähr 5.000 Euro darüber schon mal an Vorfinanzierung bekommen, quasi schon durch den Verkauf des noch nicht komplett fertig existierenden Buches. Genau, und dann hat das ganz gut geklappt und es war für uns auch nochmal ein Zeichen, dass das Thema einfach, ja, dass da auch Bedarf ist und genau, dass es dann ganz gut geklappt hat, dass wir relativ schnell dann die Zielsumme hatten und dann genau die nächsten Schritte gehen konnten, also dann mit den Illustrationen, wie setzt man das Ganze generell, wie baut man das auf, genau, also es war ein langer, aber sehr spannender Weg. Bis zum fertigen Buch.
Ja, und man muss vielleicht auch sagen, dass wir es wirklich niemals gedacht hätten, dass das irgendwann mal so ganz offiziell bei einem total tollen Verlag, den wir beide voll gerne mögen, erscheinen wird. Also, als wir damals im Café saßen, haben wir wirklich gedacht, wir drucken das 100 Mal auf einem, also als PDF aus und verteilen das. Und daraus ist irgendwie sowas riesig Großes geworden. Aber ja, es hat uns halt darin bestätigt, dass die Nachfrage da ist, dass die Menschen drüber reden wollen und das an die nächste Generation tragen wollen. Und das ist total schön zu sehen.
Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie heißt denn eigentlich euer Buch und was ist so der Plot?
Das Buch heißt Dodo und das Plastikmeer, eine abenteuerliche Weltreise. Und Dodo, unser Hauptcharakter, ist eine Stadttaube und die lebt ihr ganzes Leben lang schon in einem Hinterhof einer Großstadt und beobachtet dort, wie Familien Tag für Tag ihre Müllbeutel runtertragen und in die großen Tonnen des Hofes werfen. Und eines Tages passiert ein Unglück und eine Tüte reißt, eine dieser Mülltüten, und eine kleine Plastiktüte fliegt durch einen Windstoß hoch in die Luft. Und Dodo entscheidet sich dann, kurzerhand hinterher zu fliegen. Und so beginnt eine lange Reise um die Welt, auf der Dodo ganz viele unterschiedliche Tiere und auch Menschen trifft und sich über das Ausmaß der Plastikverschmutzung weltweit bewusst wird und total viel darüber lernt, aber auch sich Gedanken darüber macht, wie man das besser machen könnte und was man dagegen tun könnte. Und gleichzeitig ist Kim, Dodos beste Freundin, eine Schülerin in dieser Großstadt und behandelt das Thema auch mit ihrer Schulklasse, sodass wir da halt auch den Bezug haben zu dem Alltag der Kinder, die dieses Buch hoffentlich lesen werden. Und genau.
Und wir haben dann auch noch Schulmaterialien dazu uns überlegt, weil wir eben auch gedacht haben, okay, wenn man das jetzt nur vorliest den SchülerInnen in den Schulen, dann fehlt vielleicht so ein bisschen mehr dieses Aktive und ich arbeite jetzt an einem Thema. Deswegen, genau, haben wir das jetzt immer noch den LehrerInnen, die uns auch kontaktiert haben, genau empfohlen, dass man das eben dann gut kombinieren kann.
Ich selbst kann mich zum Beispiel auch gar nicht so richtig daran erinnern, dass das während meiner Schulzeit behandelt wurde. Natürlich hat man vielleicht damals noch vom Ozonloch gehört oder ähnliches. Oder klar wusste man, Mülltrennung ist wichtig und hat vielleicht auch selber durch die Eltern eher eine Tupperdose und keine Alufolie irgendwie mitbekommen, um sein Brot mit einzupacken. Habt ihr jetzt dadurch, dass ihr ja auch natürlich durch Amelie und ihre Mutter den direkten Zugang auch mitbekommen, dass da so ein Wandel im Bereich der Bildung stattfindet, dass man noch stärker auf Umweltschutz und Co. geht?
Das haben wir vor allem auch in den letzten 3 Jahren mitbekommen. Ich meine, als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben, gab es so gut wie keine tolle, interessante Kinderliteratur zu nachhaltigen Themen. Und das ist total aus dem Boden geschossen in den letzten 3 Jahren. Das hat uns total gefreut, während wir noch so im Schreibprozess waren, das so aufkommen zu sehen. Und da findet, glaube ich, schon ein extremer Wandel statt. Also ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass wir das damals im Unterricht jemals behandelt haben, dass Plastik schlecht für die Umwelt sein kann. Mikroplastik, solche Themen, das kannte ich nicht in der Kindheit.
Wenn man in eurer Pressemitteilung zu Buch so ein bisschen näher nachliest, dann steht da in vielen kleinen Schritten gegen Plastik. Was ist da genau eure Mission? Was kann man in dem Buch erwarten? Oder worum geht's eigentlich?
Dass man mit kleinen Dingen schon sehr viel, zumindest im Bewusstsein, ändern kann. Und es ist klar, dass man damit nicht die Welt verändern kann, wenn man jetzt von der EU-Kommission Strohhalme verboten bekommt oder wenn man auf die Plastiktüte im Supermarkt verzichtet. Das wird die Welt nicht retten. Es braucht einen Systemwandel, aber um dahin zu kommen, sind diese kleinen Schritte wahnsinnig wichtig, dass jeder bei sich selbst anfängt und drüber nachdenkt, was verwende ich eigentlich im Alltag? Wo brauche ich überall Verpackung und ist die wirklich notwendig? Ich fand das irgendwie, ich hatte mal so einen Ricola-Bonbon in meiner Tasche und habe mich total gefreut, dass ich den da gefunden hatte, als ich im Theater war und habe den so rausgeholt. Und habe mir gedacht, wow, habe irgendwie angefangen, über diese Verpackung nachzudenken. Dachte mir so, Mensch, ist ja praktisch, ist in so einer Verpackung drin und kann man ganz schnell aufmachen und sich in den Mund werfen. Und dann war so dieser Moment, ja, okay, und jetzt habe ich diese Verpackung und werf sie in den Müll. Und sie war für diesen einen super kurzen Moment super praktisch. Und dann, wenn man aber mal drüber nachdenkt, woher diese Verpackung kommt, wie diese Verpackung überhaupt hergestellt wurde, bis sie diesen Bonbon trifft und bis sie dann in meinem Rucksack landet, um dann wieder im Mülleimer zu landen, das ist einfach wahnsinnig. Und einfach, dass man anfängt, drüber nachzudenken im Alltag, was das bedeutet, gewisse Dinge in der Hand zu halten und in der Hand halten zu können und ob es das wert ist. Das ist super wichtig für einen Anfang eines Wandels. Und deswegen sind halt diese kleinen Schritte, dieses dran denken, dass man sein Schulbrot in einer Brotbox mitnimmt und nicht in Alufolie oder Frischhaltefolie einwickelt. Das klingt erstmal für viele absolut banal, aber es steckt so viel mehr dahinter. Einfach dieses Bewusstsein für einen nachhaltigeren Alltag.
Ihr hattet auch gesagt, dass dieses Buch explizit für SchülerInnen entwickelt wurde. Was glaubt ihr, auf welche Art und Weise kann man die jungen Leute, also gerade wirklich Kinder, denn auch noch dafür sensibilisieren, nachhaltig plastikfrei zu leben?
Ja, also das versuchen wir auch in dem Buch deutlich zu machen, dass es eben nicht nur eine Frage ist, wie kauft man jetzt als Elternteil ein, sondern eben, dass die Kinder auch schon anfangen können, darüber nachzudenken oder wenn man beim Kindergeburtstag ist oder auch, ja, dass man die Kinder einbindet, ne? Wie trennen wir den Müll, das ist alles beschrieben. Generell, glaube ich, ist es auch da eher eine Frage von nicht, oh, das Schulbrot ist jetzt falsch verpackt oder so, sondern eher, dass man eben darüber spricht und was passiert in den Weltmeeren und wie ist das eigentlich mit den Fischen und was ist Mikroplastik, also ja, dass man einfach so ein bisschen diesen Blick weitet und dadurch ein größeres Bewusstsein auch schon bei Kindern schafft. Weil wir haben auch drüber nachgedacht, ob wir darüber mal in der Schule darüber gesprochen haben oder generell über diese ganzen Themen. Und okay, wir sind jetzt auch nochmal eine andere Generation, aber ja, wir glauben, dass es wichtig ist, eben schon bei den ganz Kleinen anzufangen. Genau.
Habt ihr da vielleicht auch durch eure Recherche ein paar Fakten und Zahlen, wie es denn aktuell wirklich um die Weltmeere und den Plastikgehalt und Co. steht?
Ja, haben wir. Es steht schlecht, um das schon mal vorwegzunehmen.
Überraschung,
genau. Ich fand das immer ganz anschaulich. Es gibt so eine Untersuchung, die sagt, dass jede Minute ein Müllwagen Plastik im Meer landet. Ich fand, das spiegelt das ganz gut wider, was da gerade passiert, jeden Moment auf dieser Welt. Und wir haben bald tatsächlich die Summe von 100 Millionen Tonnen Plastik im Meer erreicht. Und das sind total unvorstellbare Mengen. Das übersteigt total unseren Horizont. Aber ich finde, so Zahlen sind halt auch da, um zu schockieren und um uns das um uns diese Problematik vor Augen zu führen. Und ja, dieses Plastik, diese super vielen unvorstellbaren Tonnen, werden halt durch Meeresströmungen zu so Müllteppichen zusammengeschoben. Das erklären wir auch in dem Buch. Und da einfach nur mal zum Beispiel, der größte liegt im Nordpazifik und ist, um wieder eine unvorstellbare Zahl zu nennen, 1,6 Millionen Quadratkilometer groß. Und das ist viermal so groß wie Deutschland. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Fläche viermal so groß wie Deutschland einfach nur mit Plastikmüll bedeckt ist, ist das einfach Wahnsinn und hat halt auch eine extreme Auswirkung auf die Tierwelt, auf die Meerestiere. Und damit ja auch auf uns, weil wenn die Meerestiere Plastik fressen, landet das am Ende ja auch wieder bei uns auf dem Teller. Und das ist so ein wahnsinnig schlimmer Kreislauf, der da passiert. Und auch Mikroplastik, wir hatten es ja vorhin schon kurz erwähnt, ist absolut verheerend für die Weltmeere, weil das halt wie Plankton von den Meeresorganismen aufgenommen wird. Und das ist so klein, dass das überall hinkommt. Und Plastik lagert sich auf dem Meeresboden ab und dadurch kann es nicht mehr zu einem Gasaustausch zwischen Boden und Wasser kommen. Und dadurch entsteht ein Sauerstoffmangel im Meer. Und das sind so viele Bereiche im Meer, die da gerade sehr, sehr leiden unter unserem Konsumverhalten, dass das einfach richtig schmerzt, sich damit auseinanderzusetzen. Und man fühlt manchmal so eine unglaubliche Ohnmacht, weil man versucht schon so viel Plastik zu vermeiden und irgendwas zu tun in seinem Privatleben, um die Situation irgendwie zu verbessern. Aber wenn man dann von 100 Millionen Tonnen hört, wird man eher ohnmächtig. Und das ist halt die große Gefahr, dass man stillhält und nicht weiß, wie man agieren kann und soll.
Das ist eine Frage, die ich mir auch immer stelle, dass ich glaube, wir als VerbraucherInnen haben schon eine relativ starke Macht und können doch auch viel tun, aber letztlich dürfen und sollen ja auch Politik und Wirtschaft etwas tun. Vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, aber wie geht's euch jetzt nach der Bundestagswahl letzten Sonntag?
Ja.
Geht so. Ja, also ich glaube auch, das wird, ja, ich meine, diese ganzen großen Themen, die jetzt anstehen mit Klimawandel, generell andere soziale Themen, gerade jetzt nach der Corona-Pandemie oder sind auch mittendrin. Ja, es ist schwierig und ich glaube, gerade bei der Plastikfrage bräuchte man eben viel mehr Impulse aus der Wirtschaft und aus der Politik, weil solange das alles auf den Gewinn auszielt, ist es schwierig, auch als VerbraucherIn da was zu machen. Weil klar, man hat seine eigenen bewussten Entscheidungen, wie man einkauft, wie man lebt. Und da, finde ich, muss man auch immer noch dazu sagen, das ist ja auch ein wahnsinniges Privileg, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Und ich meine, Unverpackt-Läden sind super, aber die sind auch wirklich einfach sehr, sehr viel teurer als ein Discounter. Und genau, also ich finde auch nachhaltig leben, das sagt sich immer so schnell und schön, aber das ist ja auch ein Privileg, sich da auch überhaupt die Zeit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben das auch gemerkt in der Recherche. Es ist einfach so schwierig, erstmal an die Informationen zu kommen. Also ich habe das immer noch, ich stehe beim Supermarkt und überlege, okay, kaufe ich das jetzt lieber in der Verpackung oder in der und was ist eigentlich besser oder dann Glas, aber dann ist es wieder schwerer für den Transport und dann kommt man in diese Schleifen rein und ja, um da überhaupt hinzukommen und sich darüber Gedanken zu machen, ja, braucht man ja auch die Zeit und dann im Endeffekt auch das Geld, dann andere Produkte zu kaufen. Genau, also ja, es wäre schön, wenn eine neue Regierung ja bessere Impulse geben würde, um das auch den VerbraucherInnen leichter zu machen, die Entscheidungen zu treffen, die am Ende besser sind für die Umwelt.
Ja, und auch Anreize zu schaffen für die Wirtschaft, dass man gerade auf Verpackungen verzichtet, auf lange Lieferwege verzichtet, dass man regionaler produziert dass man Anreize schafft, dass es nicht günstiger ist, Äpfel aus Neuseeland eingeschweißt zu essen, sondern eher die vom Bauernhof 30 Kilometer entfernt. Genau, und dass man dass man diese Anreize durch die Politik schafft, weil die, klar kann man als Konsumentin viel bewegen und Aufmerksamkeit erzeugen, auf Probleme lenken, und das reicht aber nicht. Da braucht es die Politik, da braucht es die Wirtschaft, vor allem in unserer super globalen Welt, wo alles irgendwie verflochten ist. Das schaffen wir nicht als Einzelperson.
Ihr wohnt ja auch aktuell gerade in verschiedenen Ländern, und es würde mich total interessieren, gibt es da jetzt Unterschiede aktuell zwischen der Schweiz und Deutschland, was so Nachhaltigkeit im Alltag anbelangt? Also wie wird das so konkret gelebt?
Also ich habe schon das Gefühl, dass Plastik hier noch präsenter ist in den Supermärkten. Gleichzeitig glaube ich, zumindest, man kann ja immer nur aus seiner Bubble heraus sprechen, in der man lebt, ne? Aber dass hier schon die Nähe größer ist zur Umwelt. Dadurch, dass viele ihre Wochenenden in der Natur verbringen, weil sie halt einfach so omnipräsent ist durch die Alpen, dass man hier viel mehr mit Wasser, also konfrontiert ist. Überall gibt es Quellen und frisches, sauberes Wasser. Da habe ich das Gefühl, dass die Leute das so sehr zu schätzen wissen, dass sie aufpassen und dass sie zum Beispiel das Littering, dass man irgendwo Müll zurücklässt, sehe ich sehr, sehr, sehr selten. Und da ist ein anderes Verständnis da, aber gleichzeitig in den Supermärkten sieht es ähnlich miserabel aus. Aber mittlerweile gibt es auch echt viele Unverpackt-Läden, aber die halt wie auch in Berlin und in Deutschland wahrscheinlich überall viel teurer sind als normale Supermärkte.
Ihr habt auch vorhin über diesen Moment gesprochen, in dem ihr in dem Café saßt und euch Weltschmerz übermannt hat. Es gibt ja im Bereich der Nachhaltigkeit sehr, sehr viele Baustellen, nicht nur Plastik. Gab es auch die Überlegung, euch eines anderen Themas anzunehmen, oder warum jetzt genau Plastik?
Ja, das war dann in dem Moment, glaube ich, dadurch, dass meine Mutter das dann für den Unterricht eben gebrauchen konnte, war das so. Und ich glaube, wir haben auch davor, ja, wie gesagt, uns immer schon ausgetauscht, auch besonders zum Thema Plastik und was das überhaupt macht mit unserer Umwelt. Ich denke, ja, ich meine, das andere große Thema ist ja jetzt ganz eindeutig der Klimawandel. Da finde ich, ist es jetzt innerhalb des letzten Jahres schon so geworden, dass das sehr viel präsenter auch ist in den täglichen Nachrichten, aber leider natürlich auch dem geschuldet, dass wir einfach Überschwemmungen haben, auch jetzt in Deutschland diese großen Überschwemmungen und Waldbrände. Also ich glaube, das Gefühl, okay, langsam, ja, haben wir auch einfach die Auswirkungen nochmal verstärkter. Genau, und da, ja, hatten wir auch schon mal überlegt, ob man dazu vielleicht mal was macht, aber wir haben jetzt keine konkreten Sachen geplant. Aber das ist auf jeden Fall auch ein riesengroßes und sehr, sehr wichtiges Thema. Und im Endeffekt, diese ganzen Themen bedingen sich ja auch. Also wenn man jetzt sagt, man hat den Klimawandel, man hat das ganze Plastik im Meer, man hat die Überfischung. Also es hängt ja immer alles zusammen. Das ist ja eigentlich ja auch das Tolle an diesem Organismus Welt, sage ich mal, dass alles sich immer bedingt. Aber wenn wir da eben als Menschen einfach so extrem eingreifen, dass die ganzen Systeme in sich nicht mehr funktionieren, haben wir am Ende die Folgen. Und ja, ich denke, wenn man darüber mehr spricht, hilft das auf jeden Fall schon mal.
Ich habe mich gerade gefragt, wie eigentlich so ein Best-Case-Szenario aussehen würde. Also ein Worst-Case, den können wir uns, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass es einfach nichts oder nicht schnell genug etwas gegen den Klimawandel getan werden kann, dass die Weltmeere voller Plastik sind, wir nichts mehr zu essen bekommen, es gibt Wasserknappheit etc. pp. Ich frage mich jetzt gerade, wie kann eigentlich so ein Best-Case ausschauen? Also an welchen Stellschrauben müssen wir drehen und wie kann das dann in ein paar Jahren aussehen, sodass wirklich im Best Case wirklich alle Probleme gelöst sind? Habt ihr da ein paar Ideen?
Das klingt schön. Ich glaube, generell brauchen wir einfach viel mehr Innovation. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass eben Innovationen auf den Markt kommen, gerade dass man eben diesen Kreislaufgedanken viel mehr verinnerlicht. Weil im Endeffekt, wir brauchen ja Verpackung. Also es ist ja auch nicht, also wir können jetzt nicht sagen, okay, wir brauchen nie wieder Verpackung. Wir brauchen ja Verpackung, und oft ist ja auch, muss es dann auch oder muss nicht, aber gerade im medizinischen Bereich, dann ist das eben auch aus Plastik. Das ist ja auch okay. Man sollte das vielleicht auch gar nicht immer so total verteufeln, aber eben dieses schnelllebige Plastik, was dann sofort in der Tonne landet, das ist eben ja eins der Probleme. Und ja, ich meine, im Idealfall gäbe es eine Innovation oder eben eine Verpackung, die man einfach immer wieder auch benutzen kann, weil ja, gerade als dann China auch gesagt hat, dass sie unseren Müll nicht mehr nehmen, was ja auch völlig zu Recht ist, dann war ja auch dieses Problem, okay, wir haben halt immer dieses Endprodukt. Und wenn man jetzt eben generell sagen würde, wir hätten einen Verpackungsstoff, der ja sich einfach immer wieder in anderen Formen verwandeln lassen würde, das wäre toll.
Ja, und Recycling, da denkt man ja, oh, das ist doch aber schon so. Aber man redet halt auch nicht darüber, dass das meist Downcycling ist. Das heißt, du hast zwar diese Materialien, die man recyceln kann, aber die kannst du in der Regel nicht für gleichwertige Produkte verwenden, sondern halt für Produkte, die weniger Ansprüche haben. Und häufig hat man dann auch bei einer Käseverpackung die Verpackung, die unten ist, kannst du recyceln, den Deckel aber nicht und solche Sachen. Und ich glaube, dass im besten Szenario einmal die VerbraucherInnen absolut transparente Informationen erhalten. Und im noch viel besseren Fall ist überhaupt gar nicht diese Information braucht, weil alles am besten biologisch abbaubar ist. Und und ich glaube auch, dass der soziale globale Austausch ist total großartig, aber dass man vielleicht in diesem wirtschaftlichen globalen Prozess wieder mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, braucht man wirklich die Jeans, die einmal um die ganze Welt gereist ist? Gibt es dafür nicht andere Möglichkeiten, um nachhaltiger zu produzieren? Und ich glaube, wenn man das erreicht, dass eine soziale, globale Welt existiert, aber gleichzeitig eine wirtschaftlich regionalere, das wäre schon mal ein großer Schritt. Und das Soziale, dass wir als Menschen reisen können und einander begegnen können, wenn das noch so funktionieren würde, dass wir da keine Emissionen für verschleudern, ich glaube, das wäre schon ziemlich ideal.
Habt ihr denn auch noch irgendwelche Tipps und Tricks für diejenigen, die jetzt vielleicht motiviert sind, sich nochmal stärker mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Denn ihr habt ja schon gesagt, es ist ja letztlich doch auch ein Privileg, wenn man Zeit und das Geld hat, nachhaltig zu leben, sich nochmal extra zu informieren. Und ich meine, im Best Case wäre sofort ersichtlich und auch günstiger, was nachhaltig, bio und fair ist. Das ist ja aber aktuell doch noch nicht so. Was würdet ihr empfehlen, auf welche Art und Weise kann man sich noch Inspiration holen und was kann man relativ schnell und relativ einfach noch in seinem Alltag umsetzen?
Ja, ich kann gerne, es ist eins meiner Lieblingsbücher, es heißt 5 Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Und das ist generell ganz toll, das ist von Smarticula und die haben auch eine ganz tolle Webseite. Und man kann wirklich alles, was man braucht, da eingeben. Die haben super einfache Rezepte. Man braucht eben nur diese 5 Hausmittel und dann... Ja, genau. Ich habe auch noch ein anderes, da geht es eher darum, ich glaube, selber machen für Haut und Haar heißt das. Das ist auch ganz toll. Da kann man, genau, also ich mache zum Beispiel auch mein Deo selber und das sind gleich, also schnelle Rezepte und im Endeffekt ist es auch einfach super günstig. Oder auch, dass man eben sagt, man braucht jetzt nicht 5 verschiedene Putzmittel, man macht sich das eine aus Soda und Natron und dann, oder Essigessenz und dann hat man das und das funktioniert wirklich sehr gut. Ja.
Elisa, hast du auch noch ein paar Tipps und Tricks parat?
Ich hole mir die immer bei Amelie. Amelie ist da die Zauberin der nachhaltigen, selbstgemachten Produkte. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich auch noch auf den Ökom-Verlag verweisen. Die haben auch immer super tolle Ratgeberbücher.
Euer Kinderbuch und den Verlag werde ich definitiv auch in die Shownotes packen, zusammen mit den ganzen Tipps und Tricks. Ich habe es euch am Anfang des Gesprächs gesagt, es wird schneller gehen, als ihr denkt. Und bevor wir zu der Abschlussfrage kommen, würde ich gerne noch wissen, ob euch noch etwas auf dem Herzen liegt, was vielleicht noch nicht angesprochen wurde, etwas, was ihr gerne noch teilen möchtet, was gerne noch nach außen kann.
Ich würde vielleicht sagen, nochmal zu, also weil unser Buch ja für Kinder konzipiert ist, dass wir da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, wie man Kinder dazu bekommt, nachzudenken über ihren Konsum, über Plastik, über auch generell über nachhaltiges Leben. Und mir ist so bewusst geworden, wo ich auch viel mit LehrerInnen gesprochen habe, dass Anschauungsbeispiele immer wahnsinnig wertvoll und wichtig sind und total helfen. Und ich hatte einmal die Chance, mit einer Klasse zusammen in eine Müllverbrennungsanlage zu gehen. Und ich muss sagen, ich habe mindestens genauso viel gelernt wie die Kinder während dieses Besuches, weil uns war allen nicht bewusst, dass diese Fahrzeuge, die einem den Müll vor der Haustür wegräumen, dass sie zu so einer Anlage fahren und einfach komplett unsortiert quasi in das Feuer der Müllverbrennungsanlage reingeworfen werden. Und ich dachte irgendwie immer, in meiner idealen Welt läuft das nochmal über einen Fließband und dann werden nochmal die giftigen Batterien raussortiert und so, und man ist irgendwie dreifach abgesichert. Und dieser Besuch hat uns allen und auch den Kindern, die waren so 10, 11, hat uns nochmal voll die Augen geöffnet, und es war total toll, mal so diese Realität kennenzulernen. Und ich glaube, das müsste viel, viel häufiger passieren mit Kindern, aber auch mit uns Erwachsenen, dass wir Kläranlagen besichtigen, dass sowas viel normaler ist, dass wir verstehen, was wir jeden Tag tun, weil wir beschäftigen uns ja nur immer mit unserer Arbeit und unserem Alltag und so, aber was es dazu braucht, was wir drumherum auslösen mit unserem Verhalten, mit unserem Alltag, das verstehen zu lernen, ist unglaublich wichtig. Und das machen wir auch in unserem Buch deutlich. Da geht Kim, die Freundin von Durdu zum Beispiel, sind die auf einem Recyclinghof unterwegs, und wir versuchen das immer total beispielhaft den Kindern nahezubringen, dass sie sich auch immer wieder wiederfinden in dieser Geschichte.
Ja, auch, dass man Kinder empowert, also dass man auch unser Buch, ich will jetzt nichts verraten, aber es endet dann auch sehr positiv und in sehr viel Aktionismus der Kinder mit den Tauben zusammen und den Eltern, und alle ziehen quasi in einem Strang. Genau, weil ich denke, wenn wir sagen, okay, wir alleine können nicht so viel machen, aber wenn man sich eben zusammenschließt, oder das ist auch angelehnt natürlich an die Fridays for Future Bewegung bei unserem Buch, dann ist da auf einmal eine Macht, und dann wird darüber berichtet, und dann ist man eben nicht nur der Verbraucher, die Verbraucherin, die quasi das entgegennimmt, was von der Politik und der Wirtschaft gemacht wird, sondern ja, dass man da sagt, okay, ich habe auch Kraft und ich kann auch was machen, und dass die Kinder das eben auch schon mitbekommen.
Ja, ich danke euch sehr, dass ihr jetzt tatsächlich nochmal so zum Anfangspunkt zurückgekommen seid, dass es ja einfach darum geht, die ganz, ganz Jungen, die ganz Kleinen zu mobilisieren, den Infomaterialien und auch eben in dem Fall ja auch wirklich so liebevolle Illustration nochmal an die Hand zu geben, ne? Dass man einfach sieht, okay, was passiert, wenn ich das tue oder wenn ich das vielleicht auch nicht tue. Und ich gebe dir recht, Elisa, ich persönlich war zum Beispiel auch noch nie in so einer Verbrennungsanlage, und das würde mir wahrscheinlich auch nochmal die Augen öffnen. Oder ich denke zum Beispiel auch, was so Masttierhaltung anbelangt. Also ich glaube, wenn die Menschen wüssten, wie es in diesen, ich glaube, Stall ist vielleicht sogar noch zu positiv formuliert, was da alles so passiert. Ich glaube, da würden ganz, ganz viele ihre tierischen Produkte nicht mehr so lockerflockig zu sich nehmen. Ja, ich würde mich jetzt so gerne noch länger im Detail mit euch austauschen, aber ich komme tatsächlich schon zur allerletzten Frage, und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. In diesem Podcast geht es ja um Nachhaltigkeit, Gesundheit und Gesellschaft. Und mich interessiert immer bei meinen Gästinnen und Gästen, welche drei Dinge man tun könnte, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten. Ihr habt ja jetzt doch einiges genannt, aber vielleicht fallen euch jeweils auch noch mal drei weitere Dinge ein.
Ich starte mal mit was ganz Konkretem, der Individualverkehr. Ich glaube, es braucht eine Verkehrswende hin zu einem neuen Denken im Verkehr. Außerdem glaube ich, dass es eine, um bei unserem Thema zu bleiben, eine Verpackungssteuer benötigt, die Einwegverpackungen wirklich unattraktiv machen für die ProduzentInnen. Und das Dritte, würde ich sagen, sind mutige PolitikerInnen, die an machtvollen Positionen sitzen und den Ernst der Lage erkennen und auch den Mut haben, etwas zu tun und radikal auch etwas zu verändern und in die Wege zu leiten und dabei aber ja, das Soziale nicht vernachlässigen, dass man niemand auf der Strecke lässt bei diesen Gedanken.
Ja, kann ich alles nur so zustimmen. Und vielleicht auch, dass man eben auch immer diesen Zoom aus dem jeweilig eigenen Land raus, weil ja, ich glaube, es ist, wird so unterschiedlich gehandhabt, wenn es um diese großen Themen geht von Land zu Land. Und es bräuchte viel mehr eine Zusammenarbeit, weil es ist ja einfach eine Erde und jedes Land werkelt selbst vor sich hin. Und das ist, glaube ich, auch einfach gerade jetzt mit den zunehmenden Anspannungen zwischen Ländern, ja, es ist einfach schwierig. Und da bräuchte es viel mehr eine Zusammenarbeit, weil ja, jedes Land alleine kann das auch nicht lösen. Das ist wie wenn wir sagen, wir alleine als einzelne Person können das nicht lösen. Und wenn man jetzt noch weiter rauszoomt, müsste man sagen, okay, alle Länder versuchen irgendwie gemeinsam diese Probleme zu lösen. Und ja, da natürlich auch wieder das Problem, dass ja, wir die Folgen erst später merken als die Länder des globalen Südens und das auch wieder ein Ungleichgewicht ist. Aber okay, das geht jetzt wieder. Man kommt dann wieder in diese Schlaufen rein. Aber das bräuchte es, mehr Zusammenarbeit zwischen Ländern und Kontinenten.
Ja. Es hängt einfach alles miteinander zusammen, ne? Also ich glaube auch Think Global, Act Local, wahrscheinlich ist das so das Rezept. Und ich danke euch so sehr. Also ich finde es total inspirierend, wie ihr da eure Mission gerade auch eben die ganz Kleinen mit dem Thema vertraut zu machen, ja, wie ihr die vorangetrieben habt. Und ich wünsche euch alles, alles Gute mit dem Buch und bin schon gespannt, ob und welche weiteren pädagogischen oder auch andere literarische Werke uns da noch erwarten. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das also war mein Interview mit den Autorinnen Elisa und Amelie, die mit ihrem Kinderbuch dazu beitragen möchten, diesen Planeten plastikfrei und damit auch für kommende Generationen bewohnbar zu machen. Mehr Infos zum Buch, zur Taube Durdu und dem Ökum Verlag findet ihr wie immer in den Shownotes. Lasst mich gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat und vor allem, was ihr aus diesem Gespräch mitgenommen habt. Schaut dafür auf meine Instagram-Seite @jungflexibel oder auf meiner Website www.jungeflexibel.de vorbei. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und oder einen schönen Abend. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.